Wir dürfen wieder den Petrusbrief aufschlagen, den zweiten Petrusbrief, und wir sind beim Kapitel 1 stehen geblieben. 2. Petrus, Kapitel 1. Und ich möchte mit uns noch einmal die Verse 3 bis 11 lesen. 2. Petrus 1, Vers 3, ab Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, reichlich gewährt werden. Lass uns noch einmal den Herrn um seine Hilfe bitten. Noch einmal wollen wir mit dem Psalmisten sagen, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und darum wollen wir uns in dir freuen und jauchzen über den Gott unseres Heils. Aber du hast uns gesagt, suchet mein Angesicht, und du hast nicht gesagt, suchet mein Angesicht vergeblich. Herr, wir suchen dein Angesicht und bitten dich, komm du zu uns. Erleuchte die Augen unseres Herzens. Zieh uns durch deinen Heiligen Geist in deine Gegenwart und offenbare deine Herrlichkeit durch dein Wort. Du hast gesagt, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in ein und dasselbe Bild, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Darum hilf uns auf durch deinen Heiligen Geist und erkläre uns dein Wort und bringe gleichzeitig die inneren Augen unseres Herzens dazu zu sehen, was du vollbracht hast, was du für uns gewirkt hast, was es für uns bedeutet. So segne nun diese Zeit in der Betrachtung deines Wortes. Wir bitten dies um Jesu Christi willen. Herr, er hat alles für uns vollbracht. Darum gib uns heute deinen Segen. Amen. Wir sollten bei Vers 5 heute weiterfahren, also weitergehen. Und wir haben die Verse 3 und 4 hauptsächlich das letzte Mal betrachtet und wollen jetzt ab Vers 5 weitergehen. Und worum es hier geht, ist zu sehen, was der Glaube bewirkt. Oder wir könnten sagen, der Eifer des Glaubens, wie der wahre Glaube sich durch, oder welcher Eifer die Frucht eines wahren Glaubens ist. Das ist eigentlich so das Ziel dieses Textes. Wir sehen dann nachher auch, was bewirkt oder welche Segnungen es mit sich bringt, wenn dieser Eifer da ist, aber auch wie viel Schaden entsteht, wenn der Eifer nicht da ist oder welche Konsequenzen es hat, wovon es spricht, wenn der Eifer fehlt. Und dann werden wir nochmal aufgefordert, wirklich allen Eifer dran zu setzen. Und es ist auch der Rahmen unseres Textes hier, denn er steht hier, Vers 5, so setzt deshalb allen Eifer daran. Schaut, was er sagt. Er sagt, so setzt allen Eifer daran. Und wir leben in einer Zeit, wo das irgendwie nicht mehr modern ist. Auch nicht, wenn wir über das Evangelium sprechen. Wir denken, das Evangelium hat nichts mit Eifer, mit Energie zu tun, mit Kraft, sondern das hat etwas zu tun mit einer Haltung, bei der Gott alles macht, bei der ich auf Gott warte und so weiter. Nein, wir sehen hier Petrus gebraucht, der Petrus, der Apostel, redet durch den Heiligen Geist und er ermahnt uns dazu und sagt so, wendet allen Eifer auf. Und nachdem er die Argumente gebracht hat, nachdem er gezeigt hat, welchen Eifer sie aufbringen sollen und wie wichtig es ist, sowohl in negativer Weise als auch in positiver Weise, wiederholt er das nochmal in Vers 10 und sagt, darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt. Wieder braucht er das gleiche Wort, Grundwort. Seid umso eifriger bestrebt. Und wieder haben wir hier eine Verstärkung, wenn er sagt, nicht nur eifrig, sondern eifriger bestrebt. Der Eifer soll sogar zunehmen. Er soll zielstrebiger sein. Er soll ausgerichteter sein, diese eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Und da merken wir, es geht hier also um diesen Eifer. Nun, dieser Eifer würde auf einem falschen Boden, auf einer falschen Grundlage stehen, wenn wir vergessen würden, was wir das letzte Mal angeschaut haben. Das heißt, wenn ich also diese Aufforderung von Petrus habe, bin ich in der Gefahr, in einer falschen Richtung Eifer zu zeigen. Paulus spricht einmal von den Pharisäern, den Juden, dass sie eifrig sind, aber ohne Erkenntnis. Und er geht sogar so weit und sagt, weil sie aber durch ihren Eifer ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten, haben sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Mein Eifer könnte also ein komplett falsches Fundament haben. Er könnte sogar ein Eifer sein, der sich am Ende als Eifer gegen Gott wendet. Eifer ohne Erkenntnis ist gefährlich. Wenn wir also hier die Aufforderung zum Eifer sehen, dann sehen wir, müssen wir uns erinnern, was wir vorher gesehen haben, was Petrus vorher gesagt hat. Und das ist, brauchen wir ganz kurz, glaube ich, als Wiederholung, damit wir sehen, auf welchem Boden dieser Eifer stattfinden soll oder auf welchem Boden unser Eifer gefragt ist. Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Die Aufforderung hier, allen Eifer aufzuwenden, steht also auf einer Gabe Gottes, auf eine Verheißung. Seine göttliche Kraft. Was ist seine göttliche Kraft? Was bedeutet seine göttliche Kraft? Im Epheserbrief spricht Paulus davon. Also hier Petrus, da Paulus. Und er sagt, dass diese göttliche Kraft an uns, den Gläubigen, wirksam ist. Und dann kommt er genau zu dem Punkt und denkt, okay, wissen meine Hörer, was ich meine mit der göttlichen Kraft, dass die in den Gläubigen wirksam wird? Und dann erklärt er das und sagt, die hat er wirksam werden lassen, als er Christus von den Toten auferweckte. Willst du den Erweis der Macht Gottes sehen? Dann sagt er, schau doch mal, was nach 3 Tagen geschah, als Jesus gestorben ist. Er stieg aus den Toten empor. Es ist also nicht die Kraft, mit der Jesus Lazarus rief, herauszukommen. Auch das ist Kraft, das ist gewaltige Kraft. Aber er spricht von mehr als das, denn Jesus kam mit einem neuen Leib heraus. Er kam mit dem Auferstehungsleib herauf. Er kam sozusagen verwandelt heraus. Und dann sagt er, es geht aber noch weiter. Die göttliche Kraft sehen wir nicht nur darin, dass er ihn aus den Toten herausgeholt hat, sondern dass er ihn gesetzt hat über jede Gewalt und jede Macht und jede Herrschaft und jeden Namen. Was bedeutet es? Er sagt, es bedeutet, dass diese Kraft so gewaltig ist, dass kein Name, keine Macht, keine Herrschaft, kein nichts, was sich zusammenschließen könnte, um sich gegen Gott aufzulehnen, dagegen irgendetwas ausrichten kann. Nichts vermag sich dagegen dem zu widersetzen. Warum? Weil es Gottes Macht ist, die Christus hier über alles gesetzt hat, sodass jede Macht ihm unterworfen ist. Das ist die göttliche Kraft. Und davon spricht Paulus Petrus hier, wenn er sagt, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen. Alles, merken wir, er sagt, alles geschenkt hat Vergangenheit. Es ist nicht vielleicht, nicht möglich, sondern gegeben in Christus Jesus. Es ist also eine Gabe Gottes. Und diese Gabe ist so umfassend, dass es keine Herausforderung gibt für kein Gotteskind, keine Herausforderung, keine Versuchung, keine Schwierigkeit, keine Not, die zu groß ist für Gott. Wir sagen ja natürlich für Gott. Nein, aber er sagt hier, uns gegeben hat. Gott führt also sein Kind in keine Schwierigkeit, in keine Not, in keine Versuchung, für die er ihm nicht schon alles gegeben hat in Christus Jesus, um in Gottes Furcht in dieser Not zu leben. Zum Leben und zur Gottesfurcht. Das heißt, mit einer Haltung zu leben und zu handeln, in der du dir bewusst bist, dass du vor dem Angesicht Gottes stehst, um ihn in allem zu ehren, was du tust. Und dann führt er das nochmal aus und sagt, durch die er uns große und kostbare Verheißungen gegeben hat. Und das zeigt nochmal die Kraft Gottes. Warum? Weil Gott macht Verheißungen, die so gewaltig sind, dass sie einen allmächtigen Gott geben kann. Nehmen wir nur die ganz einfache allgemeine Verheißung. Es muss denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das ist eine Verheißung. Es muss. Das heißt, dieser Gott muss, unser Gott muss für seine Kinder alle Kräfte dieses Lebens so unter Kontrolle haben, so beherrschen, dass nichts in meinem Leben geschieht und geschehen darf, was nicht förderlich ist für meinen Glauben, was nicht hilfreich ist für mich, um zu wachsen im Glauben, was nicht mir zum Besten dient. Das ist eine Verheißung. Große und kostbare Verheißung. Ich habe jetzt nur eine Verheißung rausgeholt, aber die Bibel ist voll von diesen Verheißungen für seine Kinder. Und Paulus sagt, nachdem er große Schwierigkeiten hat in Korinthern, alle Verheißungen sind Ja und Amen in Christus Jesus. Er will sagen, sie gelten dem, der in Christus Jesus ist. Und er zeigt, dass diese Verheißungen dafür da sind, damit wir der göttlichen Natur teilhaftig werden. Diese Verheißungen haben die Kraft, unser Leben zu verändern in einer Welt der Widrigkeiten, sodass wir trotz der Widrigkeiten verändert werden in Gottes Charakterzüge. Was das bedeutet, führt Petrus gleich aus. Aber ein wichtiger Zusatz, den sollten wir nochmal uns auch vor Augen halten, weil er erinnert sie der daran und sagt, die ihr dem Verderben, nachdem ihr, das ist Vers 4b, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Ich bin mehrmals über diese Aussage gestolpert und habe mich gefragt, warum Petrus diese Anfügung hier macht. Und schaut, ich glaube, was er sagen möchte, ist, erinnert euch doch dran, wie ihr einst wart. Im ersten Brief hat er geschrieben, von dem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel erkauft worden. Jedes Gotteskind muss durch diese Erfahrung gegangen sein, dass er plötzlich gesehen hat, oder vielleicht kam das auch sehr langsam, aber er kam zu diesem Punkt, das Leben dieser Welt und des Menschen ohne Gott ist ein Leben der Torheit und der Nichtigkeit. Es ist ein großer Betrug. Er lässt sich betrügen durch seine Begierden. Er lässt sich betrügen durch falsche Glaubenssätze. Er lässt sich betrügen und das Ende ist ein Ende mit Schrecken. Im Epheserbrief sagt Paulus, dass der Mensch sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, aber er spricht dann von den Gläubigen, die dann erkannt haben, dass dies ein törichtes Leben ist, dass sie betrogen, immer wieder betrogen und betrogen werden und obwohl sie ständig betrogen werden, machen sie weiter. Und obwohl ihr Leben ihnen sagt, dass darin nicht Erfüllung zu finden ist, sind sie gefangen in diesem System und machen weiter. Und in Epheser 2 hat er es so gesagt, er hat gesagt, der eigentliche Grund ist, der Gott dieser Welt beherrscht sie. Sie sind Gefangene. Und ihre Gefangenschaft besteht darin, dass sie glauben, ihre Sicherheit und ihr Glück liegt darin, zu tun, was sie wollen. Ich will machen, was ich will. Und das Ganze ist ein Betrug Satans, der den Menschen in Sünde gefangen hält. Und was Petrus hier macht, ist, er sagt, ihr seid doch solche, die erkannt haben, was der Betrug dieser Sünde ist und ihr seid dem entflohen durch die Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Nun seid ihr nicht mehr, nun lebt ihr nicht mehr unter der, nun lebt ihr nicht mehr unter denen, die von der Sünde betrogen ihrem Verderben zu eilen, sondern ihr seid nun solche, denen Gott Licht gegeben hat und Gnade und Barmherzigkeit und der euch eine ewige, unvergängliche Hoffnung gegeben hat in Christus Jesus. Das ist die Grundlage. Und wenn wir jetzt sehen, so setzt eben deshalb allen Eifer daran, und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, dann hat er also, ich wiederhole, zwei Dinge uns vor Augen gestellt. Erstens, nachdem ihr euch abgewandt habt von dem verderblichen Leben, das ihr vorher hattet, folgt den Kurs, den neuen Kurs mit allem Eifer. Zweitens, wenn ihr diesen neuen Kurs, den neuen Weg geht mit allem Eifer, dann bedenkt eines, ihr müsst es nicht in eurer Kraft tun, in Gottes Kraft. Und ihr habt die Verheißung dafür, ihr habt alle Zusagen Gottes. Gott selbst steht da, für euch da. Gott selbst gab euch alles, was ihr braucht, um diesen Weg nun zu gehen. Und weil Gott mit euch ist, darum, wendet allen Eifer dran. Ich muss ja immer wieder an das Bild denken von David, als die Feinde David angriffen und David den Herrn fragte, wie er Krieg führen soll, sagte der Herr, nein, geh von hinten rum, da waren so bestimmte Bäume da und er sollte von der Seite kommen und die Feinde überraschen. Und dann sagt Gott etwas sehr Entscheidendes. Er sagt, wenn du das Rauschen in den Wipfeln der Bäume hörst, dann weißt du eins, ich bin dir vorangegangen. Was wird es in David bewirkt haben, dass er wusste, dass er auf einmal das Rauschen der Bäume hörte? Naja, jetzt können wir uns langsam aufmachen, weil der Herr ist schon gegangen. Im Gegenteil, nein, er wird sagen, auf, der Herr ist vorangegangen, jetzt geht's in den Krieg. Das ist genau das, was er hier meint vom Bild her. Der Herr ist vorangegangen. Und darum eben dieser Eifer. Was das Wort bedeutet, es bedeutet mit Hingabe etwas tun, aber auch in einer Unverzüglichkeit, in einer gewissen Eile, etwas, was Dringlichkeit hat. Und er sagt, liebes Gotteskind, weil du all dieses bekommen hast, darum lass dein Eifer etwas Dringliches haben, etwas Eiliges, etwas, worin du nicht zögerst oder nachlässig bist. Bei Abraham ist es so schön, als der Herr ihm sagt, er soll seinen Sohn, den einzigen, den er lieb hat, opfern, da steht er morgen früh auf. Das zeigt etwas von dieser Dringlichkeit, von diesem Eifer, dem Herrn zu dienen. Er hätte alles tun können, um es hinauszuzögern. Nein, er stand früh auf und er sattelte den Esel und er packte die Knechte und er rief den Sohn und machte sich auf den Weg. Nun, worin sollen wir allen Eifer aufwenden? Hier wird uns jetzt eine Liste gezeigt und diese Liste an Eigenschaften, die wir aufbringen sollen mit Eifer, ist in gewisser Weise von der Sprache eine Reihenfolge drin. Und da ist auch eine Reihenfolge drin, also in der Logik ist schon eine Reihenfolge drin. Aber ich glaube nicht, dass Petrus meint, dass diese Dinge nicht ineinander greifen und auch oft in unser Leben hineinkommen, wo sie nicht diese Reihenfolge haben. Und das ist wirklich so vermischt, dass diese Dinge oft alle zusammen im Leben da sein müssen und auch da sind, und trotzdem er hier eine Logik aufbaut, die für uns wichtig ist, mal zu sehen und zu sehen, wie das eine das andere bedingt. Und ich glaube, das ist, was Petrus hier zeigen will. Er zeigt, wie die eine Eigenschaft abhängig ist von der anderen, aber er will damit nicht sagen, dass es nicht auch umgekehrt ist. Das kann man ganz einfach in den zwei Eckpfeilern sozusagen dieser Logik sehen. Er sagt nämlich Vers 3, dass wir alles bekommen haben durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Er sagt, wieso habt ihr alles für das, wozu Gott euch beruft? Durch die Erkenntnis Gottes. Und schaut mal, was er in Vers 8 sagt. Wenn alle diese Dinge bei uns vorhanden sind, lassen sie uns nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Er sagt, und es führt zur Erkenntnis. Beides da. Aus der Erkenntnis zur Erkenntnis. Und in gleicher Weise, glaube ich, gebraucht er auch hier diese Reihenfolge. Nun schauen wir ganz kurz auf diese Reihenfolge. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Vom Glauben hat er vorher gesprochen, nämlich dass wir einen kostbaren Glauben empfangen haben an die Gerechtigkeit unseres Gottes. Und hier zeigt er nun, dass aus diesem Glauben heraus Früchte hervorgehen sollen und dass es unseren Eifer, unseren ganzen Eifer fordert, dass diese Früchte Früchte unseres Glaubens sind. Also geht es hier nicht nur um Werke, sondern hier geht es um Glaubenswerke. Um das, was dem Glauben, was eine Folge eines Glaubens ist. Der wahre Glaube ist ein Glaube, der sich auf Tatsachen gründet. Und weil es für den Glaubenden Tatsachen sind, nämlich die Verheißungen Gottes sind Tatsachen, an die er festhält, darum bringt es auch Folgen mit sich, Werke mit sich. Ich wiederhole das oft, aber ich liebe das Beispiel von Noah. Noah glaubte, dass Gott eine Flut sendet. Darum stand er jeden Tag auf, hackte Bäume, sägte das Holz und baute die Arche. Und nebenbei musste er noch alles tun, um am Leben zu bleiben. Er musste den Acker pflügen, er musste ihn besehen, er musste das Unkraut jäten, er musste ernten, aber er durfte das eine Ziel nicht verlieren, nämlich treu diese Arche zu bauen. Das war, was der Glauben machte. Mose glaubte dem Herrn. Darum sagte er, der ganze Reichtum und die ganze Bildung Ägyptens ist wertlos, wenn ich nur eins habe, Christus, und Teil seines Volkes sein darf. Er hatte Folgen, der Glaube hatte Folgen. Und das ist, was er meint. Er zeigt hier, dass der Glaube immer zu Tätigkeiten führt, zu einer Hingabe führt, zu einem Eifer führt. Und er sagt, wozu soll er führen? Der Glaube soll Tugend hervorbringen. So reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Nun, das Wort ist wirklich ein etwas nicht so leichtes Wort, aber ich glaube, was uns am besten hilft, ist zurückzugehen in den ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Wenn ihr möchtet, schlagt es auf. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Da erinnert sie Petrus auch daran, wer sie sind, aber dann zeigt er ihnen ihre Berufung. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. All diese Dinge, die wir im zweiten Brief gerade gelesen haben, sind hier wiederzufinden. Er erinnert sie daran, wer sie sind, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Wozu? Um die Tugenden dessen zu verkünden, der sie berufen hat. Und das zeigt uns, dass die Tugenden stehen hier für Gottes Eigenschaften. Und er sagt hier, dass die Gläubigen einen Auftrag haben, Gottes Eigenschaften zu verkündigen. Jetzt könntest du sagen, der Herr ist herrlich, er ist allmächtig, er ist voller Liebe, er ist voller Licht, er ist gnädig, er ist barmherzig und es sind alles Eigenschaften Gottes. Aber das ist nicht, wo Petrus die Grenze sieht, sondern was Petrus meint ist, dein Leben soll die Charakterzüge dieses deines Meisters widerspiegeln. Das hat er in Kapitel 3 gezeigt bei den Sklaven. Er sagt, Vers 19, Kapitel 2, Vers 19, denn es ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für einen Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen. Weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Und jetzt kommt, was es bedeutet, seinen Fußstapfen nachzufolgen. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern begab sich dem, der gerecht richtet. Du verkündest nicht nur die Größe und Erhabenheit Gottes, sondern du verkündigst die Charakterzüge deines Erlösers. Wie? Dass du nicht schmähst. Dass du nicht vergiltst. Dass du mit den gleichen Eigenschaften reagierst, wie Christus reagiert hat, als er so zu Unrecht behandelt wurde. Das ist deine Berufung. Reicht in eurem Glauben die Tugend dar, bedeutet, seid eifrig darum bemüht, dass Gottes Charakterzüge auch im Leiden zu sehen sind. Wie bei Christus, so hat er es im ersten Brief gesagt. Und schaut, das Erste, was er hier sagt, ist, er hat keine Sünde getan, ist kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Hüte dich vor jeder Falschheit, vor jedem Betrug. Hüte dich davor, dir selbst durch Sünde zu helfen und sei bereit zu leiden. Seine Eigenschaften im Leid zu tragen. Merkt ihr, das ist, was er meint, reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Denn wenn Glaube dein Glaube bekennt, dass deine Erlösung durch Christus vollbracht ist, dass er dich erkauft hat von einem Verderben, von dem Verderben, in dem du vorher gelebt hast, dass du entflohen bist durch seinen Tod, dass du errettet bist aufgrund seiner Erniedrigung, dass dir vergeben worden ist aufgrund dessen, dass er diese Schuld auf sich genommen hat. Darum, sagt er, muss dein Glaube diese Tugenden erheben. Darum muss dein Glaube hervorbringen, dass Christus mit in seinem ganzen Wesen überaus kostbar ist, dass die wirkliche Überwindung darin besteht, nicht, dass du schlagfertig das böse Wort entgegenbringst, sondern im Gegenteil, dass Christus in seinem Wesen, wie er überwunden hat, nämlich, dass er nicht schmähte, dass er duldete, dass er trug, dass er überaus herrlich ist. Deswegen reich in deinem Glauben seine Charakterzüge dar. Also reich in deinem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis. Wenn du dich auf dieses Ziel festlegst, wenn dein Eifer darin besteht, Gottes Tugenden in allen Nöten zu tragen, wirst du merken, wie fruchtbar das ist für die Erkenntnis. Er hat vorher von der Erkenntnis Gottes gesprochen. Und spricht nachher von der Erkenntnis des Herrn Jesus Christus. Hier spricht er allgemein von der Erkenntnis. Und ich denke, was er meint, ist hier, wir wachsen im geistlichen Unterscheidungsvermögen. Darum ist es so wichtig. Wenn ich daran festhalte, dem Beispiel Jesu nachzufolgen, lerne ich viel besser die ganzen Kräfte meiner fleischlichen Sünde zu sehen und mich davor zu hüten. Und ich lerne viel mehr, aber gleichzeitig noch, diesen Kampf, diesen Krieg zu führen. Wie konnte David, sagte, er lehrte meinen Händen den Krieg. Wie konnte er sagen, er lehrte meinen Händen den Krieg? Nur dadurch, dass er in Gottes Krieg stand und den Krieg führte, den Gott ihn, zu dem Gott ihn beauftragt hatte. Das Gleiche gilt für uns. Wie lernst du den Krieg? Indem du hingehst und den Krieg führst, zu dem du berufen worden bist. Und wie viel wirst du lernen über Gott, über seine Eigenschaften, über seine Verheißungen, aber auch über dein verderbtes Herz und über die Neigungen deines Herzens. Und du lernst, dein Herz zu bewahren. Und gerade die Nöte, die Schwierigkeiten, was zeigen sie uns? Sie zeigen uns die Herrlichkeit unseres Erlösers und sie zeigen uns gleichzeitig, was es bedeutet, das Böse zu überwinden, durch das Gute. Also in der Tugend die Erkenntnis, in der Kenntnis die Selbstbeherrschung. Interessant, dass er dieses Wort zuerst nimmt, Selbstbeherrschung. Und wenn wir das mal, wenn wir mal in der Konkordanz nachschlagen, was es bedeutet, dann finden wir viele, viele Beispiele und auch viele Aufforderungen zur Selbstbeherrschung. Ich war selbst überrascht, wie oft wir aufgefordert werden, uns selbst zu beherrschen. Sprüche 25, Vers 28. Und die Psalmen sind voll davon. Nicht unbedingt wird immer das gleiche Wort benutzt und gebraucht, aber sie zeigen uns, wie wichtig es ist, uns selbst zu beherrschen. Ein Narr lässt seinen Unmut einfach freien Lauf, sagt die Bibel, aber in Sprüche, Moment, schon zu weit. Ja, genau, 25, 28. Wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Das Besondere ist, Petrus spricht hier davon, dass wir solche sein sollen, die allen Eifer drauf anwenden, uns selbst zu beherrschen. In Galater 5, Vers 23 heißt es, dass es eine Frucht des Geistes ist. Der Heilige Geist wirkt in uns Selbstzucht, Selbstbeherrschung. In 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt er, dass Gott uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und das Wort, das da gebraucht ist, ist der Selbstzucht. der Selbstsucht. Wir werden also immer wieder aufgefordert, uns selbst unter Kontrolle zu haben. Und wenn wir jetzt noch Titus aufschlagen, dann merken wir, dass Titus, Paulus braucht da zwar ein anderes Wort dafür, aber es zeigt genau diese Haltung, zu der wir dort aufgefordert werden. Und nicht nur, und es werden wirklich alle Altersklassen da aufgefordert zu dieser Selbstdisziplin. Schaut mal, ich lese ab Vers 2, oder ich lese mal eins dazu, Titus 2, Vers 1. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, also sagt, das ist, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen. Dieses Besonnen ist genau das, was auf diese Selbstbeherrschung hinzielt. Also nüchtern würde ja auch das nochmal betonen, weil nüchtern betont, dass du im Besitz deiner ganzen Sinne sein sollst, aber dann eben in besonderer Weise die Besonnenheit. Und dann finden wir, dass die älteren Frauen, die jüngeren Frauen aufgefordert werden, besonnen zu sein. Und jetzt schaut dann ab Vers 11, was er dann nochmal sagt. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen, und sie nimmt uns in Zucht. Sie erzieht uns, sagt er, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen sind. Besonnen sind. Und gerecht und gottesfürchtig leben im jetzigen Zeitlauf. Jakobus schreibt es in einem Kontext der Zunge, wenn er von der Selbstbeherrschung spricht, in Jakobus Kapitel 1, Vers 26, und sagt es sehr direkt. Er sagt, wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, also wenn jemand sagt, ich fürchte Gott, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, hier sind wir wieder bei der Beherrschung, ne, Selbstbeherrschung, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Er sagt, der hat eine wertlose Frömmigkeit. Und daher sehen wir, wie ernsthaft die Bibel das nimmt. Wir könnten hier noch viel dazu sagen, wir müssen aber der Zeit halber weitergehen. Also er zeigt hier, dass Erkenntnis zur Selbstbeherrschung führt. Selbstbeherrschung ist aber nicht das Ergebnis oder das Ziel eines Menschen, dass er Hauptsache stark ist in der Selbstbeherrschung. Das würde ungefähr so heißen, ich lerne Selbstbeherrschung und dann bin ich froh, wenn ich nicht nach dem dritten Schlag zurückschlage, und ich meine, meistens machen wir das ja nicht mit der Faust, sondern mit Worten, sondern nach dem 10. Schlag schlage ich erst zurück. Und viele Leute sind stolz darauf, dass sie 10 Schläge ausgehalten haben, bevor sie endlich vergolten haben. Und ich könnte anfangen, so zu denken. Guck mal, wie viel Ungerechtigkeit ich aushalte, bevor ich endlich platze oder explodiere. Aber das Problem war, dass wir genau Dinge aufgestaut haben und dass dieses Aufstauen war wie ein Gülletopf, der gast und gast und gast, und der Druck wird größer und größer und irgendwann platzt die Blase und es kommt alles raus. Aber deswegen ist das Nächste, und er sagt in der Selbstbeherrschung, das Ausharren. Und das Ausharren ist ein Wort, Hypomone im Griechischen, und bedeutet darunterbleiben. Und dieses Darunterbleiben zeigt, dass Selbstbeherrschung uns dahin führen muss, Gottes Erziehung anzunehmen. Es fordert von uns ein Beugen unter Gottes Wegen und ein Anerkennen, dass Gott der Handelnde ist, der alles in unserem Leben führt, der alle Dinge zu meinem Besten mitwirkt, sodass genau diese Dinge bestens geeignet sind für mein geistliches Wachstum und für mein Leben. Das ist Ausharren. Die Christen wurden verfolgt. Sie wussten nicht, was kommt in der Verfolgung. Wie wird es, wenn es weitergeht? Petrus sagt, Ausharren ist das, was ihr braucht. Ein Drunterbleiben. Erkennt an, dass Gott es ist, der euch diese Lektion gegeben hat. Wir brauchen das für unsere Ehe. Wir brauchen das für unsere Kinder. Wir brauchen das für die Umstände, für Arbeitskollegen, für schwierige Situationen. Wir brauchen Ausharren, die Anerkennung, dass Gott der Handelnde ist und dass Gott diese Situation, diesen Menschen mit all seinem Unrecht für mein Leben bestimmt hat und dass dieser Mensch das Beste oder dieser Umstand das Beste ist, was Gott mir zugedacht hat, damit ich in meinem geistlichen Leben wachse und zunehme. Jetzt ist auf einmal mein Kind nicht mehr die Widrigkeit für mein Glauben, die schwierigen Umstände nicht mehr das Hindernis, um geistlicher zu werden, sondern im Gegenteil, ich fange an, Dinge neu zu beurteilen, weil ich sage, alles, was Gott in mein Leben bringt, ist höchst möglich, ist höchst förderlich für mein geistliches Leben. Das ist Hypomone. Ich bleibe drunter. Ich nehme es von Gott an und ich will nicht vorschnell aus Gottes Schule weichen, sondern ich will meine Lektion lernen. Also mein Fokus ist nicht, Hauptsache das Problem ist bald weg. Hauptsache Gott hat meine Frau bald verändert. Hauptsache Gott hat meinen Mann bald verändert. Hauptsache Gott hat den Kollegen mal weggetan. Hauptsache das oder das. Nein, Hauptsache ich lerne, was Gott mich lehren möchte. Deswegen sagt er, bleib nicht bei Selbstdisziplin, geh weiter. Nimm es von Gott an. Lerne. Und du wirst merken, wie all diese Widrigkeiten höchstmöglich förderlich waren für dein geistliches Leben und Gott dafür danken. Das standhafte Ausharren führt zur Gottesfurcht. Gerade in diesem Ausharren, in den Schwierigkeiten, kommen wir oft in die Situation, wo wir Ersatzlösungen suchen. Gottesfurcht bedeutet, ich lebe vor dem Gott, der alles kennt und alles weiß. Gott wacht darüber. Gott sorgt sich um mich. Aber Gott hat auch ein Anliegen dafür, dass nicht nur äußerlich meine Taten ihn nicht verunnichten, ehren, sondern dass die Antwort meines Herzens ihn, meinen Erlöser, preist. Gott hat ein Anliegen dafür, dass ich nicht nur lerne, Gott zu loben, wenn es mir gut geht, sondern dass mein Herz voll Jubel ist über meinen Gott, auch wenn es große Nöte sind. Gott ist ein Gott, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Selbst auf dem Pfad deiner Gerichte, Herr, nach deinem Namen und nach deinem Lobpreis geht das Verlangen unserer Seele. Der Herr ist meine Kraft. Ich will jubeln über den Gott meines Heils, sagt Habakuk, als er sieht, wie die Feinde alles zerstören. Gott ist dazu fähig. Wir schauen nicht auf uns, nicht auf unsere Fähigkeiten, sondern genau darum geht es. Gottesfurcht durch Gottes Macht. Und dann sagt er in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe. Bruderliebe heißt nicht, ich suche mir die Brüder aus, die ich liebe, sondern er zeigt ja, wendet allen Eifer daran und wächst darin, das werden wir gleich noch sehen. Und in der Bruderliebe dann, sondern es geht um die Brüder, es geht um alle Brüder, um alle Gotteskinder. Paulus betet so, er sagt, darum bete ich, dass eure Liebe, dass die Liebe jedes Einzelnen, jedem gegenüber zunimmt und wächst. Und in der Bruderliebe die Liebe, ich glaube, das sagt er deswegen, also hier steht Philadelphia und dann Agape, das sagt er deswegen, um zu zeigen, dass die wahrhafte Liebe, also dass wir es nicht nur auf die Bruderliebe beschränken sollen, sondern sehen sollen, dass es hier um eine Liebe geht, die vor allem in die Gottesliebe mündet. Und da gibt es viele Anwendungen, aber ich dachte an eine einzige, die hier so wichtig wäre. Wer liebt Gott am allermeisten? Der Jesus gibt uns eine schöne Antwort in der Geschichte, die er dem Simon, im Haus Simons des Pharisäers berichtet. Und was heißt die Geschichte? In dem Ereignis. Er sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ich glaube, das war was, woran Petrus dachte. Und ich denke, was er vielleicht noch im Kopf hatte, als er das sagte, war seine eigene Situation, als Jesus nach der Auferstehung zu ihm kam und sagte: Simon Petrus, hast du mich lieb? Genau die Hingabe, der Eifer, den wir anwenden, dass wir mit Fleiß diese Dinge erstreben, wird uns umso mehr die Herrlichkeit der Barmherzigkeit Gottes zeigen und seiner Liebe, sodass wir in dieser Liebe zunehmen, in der Liebe zu ihm zunehmen. Aber gehen wir weiter, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, merkt ihr, darum geht es. Petrus spricht also nicht davon, dass wir in diesen Dingen tadellos sein sollen, sondern er spricht davon, dass wir diese Dinge da sein sollen und sie sind da durch Gottes Gnade in unserem Leben, aber dass wir unseren Eifer anfachen sollen, darin zuzunehmen. Und wenn sie zunehmen, sagt er, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Erkenntnis des Herrn Jesus Christus, diese Erkenntnis ist nicht eine Frage des Studiums, nicht eine Sache, die du im Studium erreichen kannst, durch Wissen, durch Studieren erreichen kannst, sondern immer eine Frage, ist immer gekoppelt an ein Leben der Nachfolge im Lichte des Wortes Gottes. Gott offenbart sich denen, die ihm gehorchen. Das sagt der Herr Jesus in seiner Endzeitrede an seine Jünger. Und der Herr sagt, willst du wirklich den Herrn erkennen? Du wirst ihn erkennen, indem du eifrig in der Nachfolge bist. Das Licht, was Gott dir gegeben hat, darin, mit dem Licht, das Gott dir gegeben hat, sei treu. Und indem du treu bist, in dem Licht, das der Herr dir gegeben hat, nach dem Wort, das er dir gegeben hat, in den Verheißungen zu gehen, wirst du sehen, dass Gott sich darin offenbart. Schritt für Schritt wird die Herrlichkeit deines Erlösers, den du schon kennst, größer und größer. Erst als ich wirklich in Situationen kam, wo ich so zu Unrecht leiden musste, weil ich falsch angeklagt wurde, weil man mir Dinge unterstellt hat, die ich nicht getan habe, und sie aber die Mehrheit waren, ich also das in dem Sinne nichts dagegen tun konnte, wurde mir die Herrlichkeit Christi am Kreuz umso herrlicher. Erst da konnte ich sehen, wie groß seine Liebe war, wie groß seine Sanftmut war, wie groß seine Demut war, wie groß seine Erniedrigung ist. Und auf einmal sah ich, dass all das Unrecht, mein Unrecht war und wie er es getragen hat und wie er es für mich getragen hat. Es führt immer zur Erkenntnis des Herrn Jesus Christus. Wenn du am Anfang deines Glaubens ein Ruhmredner der Gnade Gottes bist, so solltest du nach Jahren der Nachfolge ein weit größerer Ruhmredner der Gnade Gottes sein. Dies führt zur wahren Erkenntnis. Wir sind in der Kenntnis des Herrn Jesus Christus abhängig von seiner Offenbarung. Er hat gesagt, dass er sich denen offenbaren wird, die ihm folgen. Vielleicht noch ein Beispiel hier und dann machen wir hier eine Unterbrechung bis zum nächsten Mal. Machen wir hier die Unterbrechung fürs im Text und wir nehmen dann nächstes Mal die anderen Bereiche auf. Gott hat dem Volke Israel gesagt, er wird ihnen ein Land geben, das von Milch und Honig fließt. Sie standen vor dem Land und das Land war voll bevölkert von Feinden des Herrn, von Völkern, die stärker und mächtiger waren wie sie. Der Herr sagt, geh hin, geht hin und nehmt es ein. Das war ihr Auftrag. Nun hat Josua sie am Anfang hineingeführt, sie kämpften den Kampf, die mächtigsten Völker wurden besiegt, aber es wurden nicht alle ausgerottet, sondern in den Niederungen lebten von all den Völkern weiter die Feinde des Herrn. Der Herr aber hat gesagt, ich habe es euch gegeben, es ist euer Land, ich habe es euch durch einen Eidschwur an Abraham zugesagt. Dieser Reichtum, den wir empfangen haben, den wir empfangen haben im Glauben, haben wir empfangen durch einen Eidschwur, den Gott der Vater seinem Sohn gegeben hat. Die Verheißungen sind unsere in Christus Jesus. Er hat gesagt, wenn er sein Leben als Schuldopfer einsetzt, wird er Frucht sehen und das Vorhaben des Herrn wird durch seine Hand gelingen. Es muss also wahr werden, was Gott seinem Sohn zugesagt hat. Jedes Gotteskind ist also eine Erfüllung der Verheißung Gottes an seinen Sohn, weil er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat. Aber Gott hat seinem Sohn auch die Verheißung gegeben, dass er den Kindern Gottes alles geben wird, was sie brauchen für ein Leben in Gottseligkeit. Gehen wir zurück zum Bild. Jetzt stellt euch vor, da ist ein Israelit, der schläft, wo er sehen sollte. Er gräbt sein Feld nicht um, ist nachlässig im Umgraben seines Feldes. Oder er gräbt nur 10 Quadratmeter um, obwohl er 100 Quadratmeter hat. Und er sät auch sehr nachlässig, obwohl er genug Samenkörner hat zum Säen. Dann jätet er das Unkraut nicht. Und man sieht in seinem Feld, dass das Unkraut überwuchert. Als er dann erntet, dann ist die Ernte so dürftig, dass er im Winter wahrscheinlich hungern muss. Dann betet er und sagt, Herr, das stimmt ja gar nicht, was du gesagt hast. Du hast mir ja gar kein Land gegeben, das von Milch und Honig überfließt. Das Bild geht weiter. Da wohnen die Kananiter in der Ebene. Und er weiß genau, der Herr hat ihm geboten, die Kananiter auszurotten aus dem Land. Und er sagt, ach, die lassen mich in Ruhe. Lass ich sie auch in Ruhe. Hab ja hier genug Land. Und er lässt sie in Ruhe. Und eines Tages nach der Ernte kommen die Midianiter und nehmen ihm seine Ernte weg, sein Vieh weg, den Rest, den er noch zu essen hat. Herr, wo ist denn deine Verheißung? Du hast mir doch gesagt, ich soll in einem Land leben, das von Milch und Honig fließt. Und nun habe ich nichts. Ich habe nicht mal meine Ernte. Merkt ihr, wie praktisch das Bild ist, das Gott uns durch das Alte Testament gibt? Deswegen sagt Petrus, wendet allen Eifer dran. Erst indem du das wahr für wahr nimmst, was Gott dir gegeben hat, die Verheißungen ernst nimmst und auch die Aufforderung, wende allen Fleiß an zu dem, was Gott dir gegeben hat, reich in deinem Glauben die Tugend an, jetzt können wir die Liste aufzählen, wirst du merken, wie groß die Segnungen sind. Der Israelit, der eben nachlässig ist im Gebrauch der Gaben, die Gott ihm gegeben hat, in der Erfüllung seines Auftrages und sagt, wo ist denn die Verheißung, ist genau wie der Christ, der auf Gott wartet und sagt, ja, schau mal, wo ist denn die Verheißung Gottes. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes, indem wir es angeordnet hat. Gott gibt uns alles, aber er fordert uns auf, allen Eifer dran zu setzen, in dem Glauben daran, dass er treu ist zu seinen Verheißungen. Und wir werden sehen, wie genau diese Reichtümer auf uns kommen. Und die Gläubigen, gerade im Alten Testament, ob wir nun David nehmen oder Esra oder Nehemia, als sie umkehrten, zum Herrn, ihrem Gott umkehrten, sie kamen immer wieder zurück zu den Verheißungen und sagen, Herr, du hast alles erfüllt, was du uns gegeben hast. Wir sind abtrünnig geworden. Wir haben deine Gebote verworfen. Wir haben nicht getan, was du uns gelehrt hast. Und darum ist genau diese Botschaft steht im Kontext der ganzen Bibel. Sie zeigt uns, wie wichtig es ist, Gott beim Wort zu nehmen und nun hinzugehen mit einer Dringlichkeit, mit einer Hingabe, mit etwas, was kein Aufschub duldet, dass wir hingehen, um ohne Aufschub genau das zu tun, allen Eifer dran zu setzen. Nicht träge zu sein, darüber zu wachen, nicht träge zu sein, sondern umso eifriger bemüht sein, unsere Berufung und Auserwählung festzumachen. Im Philipperbrief sagt Paulus es so: Schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Wir hören ganz schnell, dass wir irgendetwas zum Heil beitragen sollen und dafür schaffen sollen. Nein, das hat Paulus nicht gemeint. Paulus meinte genau das, was Petrus sagt. Er sagt, Gott hat euch ein Heil gegeben, das so gewaltig, so herrlich ist. Im Bild gesprochen, Gott hat euch ein Land gegeben, das von Milch und Honig überfließt. Nun sei nicht nachlässig, dieses Land einzunehmen. Nun vertilgt die Feinde. Nun pflügt den Acker. Nun säe die Saat. Nun jäte das Unkraut. Und du wirst sehen, wie groß, wie herrlich das ist, was Gott dir gegeben hat. Du wirst anbeten für das Land, das Gott dir gegeben hat. Du wirst nicht zweifeln, nicht mutlos werden, sondern im Gegenteil. Du wirst anbeten und Gott loben für die großen Segnungen, die er uns in seinem Wort gegeben hat. Das ist das Bild. Und deswegen geht Paulus weiter und sagt, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Beides, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Was für eine umfassende Verheißung. Fehlt mir der Mut? Fehlt mir der Eifer? Fehlt mir die Hingabe? Gott ist es, der es wirkt. Ich darf zu dir kommen, Herr, komm du zu mir und hilf mir, in meinem Eifer nicht nachzulassen. Deine göttliche Kraft, sagst du, hat mir alles gegeben. Das brauche ich jetzt. Einen neuen Eifer, eine neue Hingabe, eine neue Liebe, eine neue Sanftmut, eine neue, neu die Freude zum Ausharren und so weiter und so weiter. Bei dir ist alles zu finden, zu einem Leben der Gottseligkeit. Der Herr hilf uns darin. Amen. Wir wollen noch stille werden und ich gebe euch etwas Zeit für euch selbst, Gott eine Antwort zu geben und ich schließe dann im Gebet ab. Lieber Vater, wir kommen zu dir in dem Bewusstsein, dass wir dein Wort zwar gehört haben, aber vielleicht nicht so gelernt haben, wie wir lernen sollen. Darum suchen wir dich, dass du zu uns kommst und dass deine Gnade auch uns erzieht. Herr, nimm uns bei der Hand und lehre uns, dass wir Einsicht und Verständnis haben, dass wir das begreifen und ergreifen, wozu du uns bestimmt hast und was so nützlich ist für unser geistliches Leben. Herr, du weißt, in welche Gefahren wir uns oft selber begeben. Wir bitten dich, hol du uns heraus und sporne unseren Eifer an und gib uns die Kraft zu dem, wozu du uns berufen hast. Und gib, dass wir es nicht in eigener Kraft tun, sondern im Aufblicken zu dir, dem allmächtigen Gott, der du uns alles zugesagt hast, für jede Situation. O Herr, wir danken dir für diese kostbaren Verheißungen. Wir danken dir für dein Wort. Und nun, wenn wir im Alltag in diesen Lektionen sind und wenn du uns in Nöte bringst, in Herausforderungen des Ausharrens, und der Selbstverleugnung, So bitten wir dich, gib uns den Glauben, der eifrig ist. Gib uns, dass wir deinem Wort vertrauen. Gib uns die Antwort des Glaubens. Komm du zu uns und hilf uns. Wir danken dir, dass du uns deinen Heiligen Geist zugesagt hast. Wir danken dir für den Beistand deines Heiligen Geistes. Und du hast gesagt, er wird uns alles lehren und an alles erinnern, was du gesagt hast. Herr, wir brauchen diese Hilfe. Du hast gesagt, dass er uns das zeigt, was uns in Christus geschenkt ist. Wir bitten dich, öffne unsere Augen für alles, was du uns in Christus Jesus gegeben hast. Und gib in uns ein tiefes Verlangen, alles zu ergreifen, zu begreifen, wofür du deinen Sohn gegeben hast, wofür er sein Leben gab, damit deine Erlösung in unser aller Leben groß wird zum Ruhm deiner herrlichen Gnade. Denn von dir und durch dich und für dich sind alle Dinge. Herr, in besonderer Weise sind wir als dein Volk für dich geschaffen. Dir sei die Ehre und die Herrlichkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. So fülle unser Herz, unseren Mund mit deinem Lob und mach uns fähig, dich zu preisen bis in alle Ewigkeit. Amen.